Ja, und der Montag, der ist immer was Besonderes, denn dann gibt es den Espresso-Plausch mit Sergei Lochthofen und der ist wie immer bei mir jetzt am Telefon. Hallo, Herr Lochthofen.
Ja, hallo. Ich grüße Sie natürlich und Herrn Rose auch. Der radelt irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern durch die Seenplatten herum und hört uns vielleicht auch zu. Das kann man ja heute mit der modernen Technik am anderen Ende der Welt.
Dann schicken wir Ihnen gleich mal einen Gruß zu und beginnen mal nicht am anderen Ende der Welt, sondern am Nabel der Welt, nämlich Thüringen. Und da gibt es wieder nicht so schöne Nachrichten. Insofern, dass am Wochenende ein rechtsextremes Konzert stattgefunden hat in Thema in Südthüringen. 5.500 Neonazis sollen da gewesen sein. Es gab auch Gott sei Dank mehrere hundert, die dagegen protestiert haben. Und Herr Lochthofen, man berichtet immer wieder darüber und da schließt sich irgendwie die Frage an, das war ja alles offiziell genehmigt, weil das eben unter Versammlungsfreiheit und Versammlungsrecht gilt. Kann man da nicht trotzdem mal einen Riegel irgendwie vorschieben, wie es jetzt zum Beispiel Bodo Ramelow auch schon gefordert hat?
Ja, es ist natürlich interessant, dass die Herrschaften sich mit diesen großen Veranstaltungen hier in Thüringen festsetzen. Das hat historisch und geografische Gründe. Thüringen liegt in der Mitte und es war schon immer so, denken Sie dran, allein die Sozialdemokratie, wie viele große Parteitage und Veranstaltungen sie hier in Gotha, Eisen nach Erfurt abgehalten hat. Das heißt, wir sind da in der Mitte Deutschlands für solche Sachen natürlich anfällig. Aber dass gerade unter Rot-Rot-Grün, die sich so festsetzen und die größten Konzerte hier stattfinden, das ist schon befremdlich. Das hätte man so nicht erwartet. Offensichtlich fehlt es ja dieser Koalition ein bisschen am Biss und Kompetenz, halt auch an Trickreichtum ist wahrscheinlich, solche Leute hier fernzuhalten. 30 Kilometer weiter ist Bayern, da will keiner offensichtlich große Konzerte abhalten, weil die Bayern da für Regierer vorgehen. Also da sind wir noch ein bisschen, sage ich mal, in der Phase, wo ich sagen würde, da muss mehr getan werden. Und es ist natürlich verständlich, dass der Ministerpräsident, wenn er schon damit in die deutschen Nachrichten kommt und Thüringen wieder mal so, sagen wir, scheel angeschaut wird, dass er was fordert. Aber ich glaube nicht, dass infolge von Rockkonzerten in Thüringen tatsächlich da die Gesetzeslage verändert wird. Also das müssen wir hier schon klären und da muss einfach mehr Professionalität rein. Die müssen da zusehen, dass sie den Landrat und den Bürgermeister dann nicht so allein im Regen stehen lassen. Die Kritik gab es ja aus Südthüringen.
Also liegt es dann letztlich an den Entscheidungsträgern? Ist es dann ein bisschen Auslegungssache? Also dass da ein bisschen mehr Mut...
Wir beide sind ja doch nicht keine heurigen Hasen. Das Gesetz ist ja so breit wie eine Straße. Man kann in der Mitte gehen, man kann am linken Rand, am rechten Rand eines Gesetzes gehen. Das heißt, da muss man einfach mehr Kreativität zeigen, wenn man weiß, dass man an dieser Stelle nicht weiterkommt. Und wenn die Herrschaften eine kommerzielle Veranstaltung machen und diese tarnen als Demonstration oder als Parteiversammlung, das ist ja unterschiedlich von Firma zu Firma. Da muss man sehen, dass man gewiefte Juristen hat, die das aushebeln können, die die nötigen Informationen den Richtern geben. Ich will jetzt nicht einfach sagen, die Richter sind auch auf dem rechten Auge etwas blind. Das muss man im konkreten Fall sehen. Wir wissen es aus Sachsen, es gibt auch AfD-Richter, ja. Aber an der Stelle muss man einfach alles das liefern, was dann am Ende dazu führt, dass so eine Veranstaltung nicht stattfinden kann und nicht das Gegenteil passiert, dass ein Nachbar, der gar nichts damit zu tun hat, noch seine Wiesen und seine Felder zur Verfügung stellen muss, weil da so viele kommen und ihm das alles niedergetrampelt wird. Das ist ja ekelhaft, wenn Sie jemand sind, der mit Nazis nichts zu tun hat und da wird Ihnen noch im entscheidenden Moment auch noch ein Stückchen Land requiriert. Also insofern, ich glaube, da muss mehr Professionalität rein. Das kann man da auch nicht von Mal zu Mal einfach mal so ad hoc machen. Nächstes Jahr werden die wiederkommen. Es ist so schön in Thüringen. Und ich erwarte eigentlich von Rot-Rot-Grün, dass die da etwas mehr tun, als es vielleicht sogar in Bayern oder woanders ist.
Blicken wir mal von den rechten Ausschreitungen zu den eher linken Ausschreitungen nochmal nach Hamburg. Wir wollten eigentlich gar nicht nochmal drüber reden, aber interessant ist das Verhalten der Bild-Zeitung nach dem G20-Gipfel, als sie sozusagen in Eigenregie sowas wie eine Fahndungsliste gemacht hat und gesagt hat, gesucht wird. Und das war dann die Montagsschlagzeile und dann gestellt. Einen Tag später am Dienstag hatten sie dann auch jemanden gefunden. Und das führte dann zu der Diskussion, spielt sich hier die Bild-Zeitung als Richter auf, übernimmt sie Aufgaben, die eigentlich der Staat machen sollte und wie weit darf man dann generell gehen? Wie haben Sie das verfolgt? Muss der Presserat da einschreiten?
Nö, das wird beim Presserat mit Sicherheit landen, weil es gibt Beschwerden und es ist ja schon bestätigt worden, dass der Presserat sich beschäftigt. Das dauert natürlich ein bisschen. Die regulären Sitzungen sind dann im September. Da wird man in den Ausschüssen damit sich befassen. Soweit ich es, ich kann ja nicht vorwegnehmen, was andere Kollegen dazu sagen und denken, aber soweit ich es sehe, ist das natürlich absolute Verdachtsberichterstattung. Das heißt also, man weiß nicht, was die Leute gemacht haben, aber es wird ein öffentlicher Pranger gemacht. Es ist zu vermuten, dass sie sich an irgendwelchen Gewalttaten beteiligt haben, aber das muss ein ordentliches Gericht nachweisen. Und alles, was vorher passiert und die Leute schon in die Situation bringt, sie als Täter darzustellen, ohne dass es nachgewiesen ist, geht natürlich in Deutschland nicht. Und insofern sage ich jetzt mal, die Provokation, die da stattgefunden hat, das ist eine reine PR-Veranstaltung für die Bild-Zeitung und alle machen mit. Also insofern muss man da auch ziemlich genau hinschauen. Unter dem jetzigen Online-Chefredakteur haben wir da einiges zu erwarten, weil er an vielen Stellen sich sehr merkwürdig
bin. Ja, Julian Reichelt, genau, den Sie jetzt erwähnt haben, hat ja auch schon gesagt, das sei alles nicht so. Man hatte auch nicht geurteilt und hat das alles im Radio 1 Interview.
Wenn Sie auf Seite 1 jemanden als Täterdarstellung suchen, dann glaube ich nicht, dass ein Gericht seinen Intentionen folgt. Das ist Unsinn. Wie kompliziert die Sache ist, zeigt ja, dass da eine ganze Reihe Leute da auf dem Dach waren und die Steine runtergeworfen worden sind. Nachzuweisen den einzelnen Leuten, das war sehr, sehr schwer. Die sind ja schon wieder zum Teil alle auf freien Fuß. Also das heißt, es waren Täter dabei, die billig in Kauf genommen haben, dass sie auch Menschen erschlagen. Das heißt also, letztlich auch vorsätzlich das gemacht haben. Aber die Sache wird ja noch komplizierter von den 13, die da oben auf dem Dach in dem Szeneviertel da runtergeholt worden sind von der GSG 9. Von den 13 waren 4 Russen. Das sind alles Dinge, die sage ich mal, hier natürlich mitschwingen, wo man sich fragt, ja, wo kommen die denn her? Kriegt denn ein Hooligan aus Petersburg oder aus Moskau die Einreise und kann hierher kommen und dann im entscheidenden Augenblick auch noch gewalttätig werden, wenn man es ihm nachweisen kann, aber offensichtlich kann man es ihm nicht ohne weiteres nachweisen. Und ist das eine spontane Geschichte in Europa, dass da einfach Leute mal irgendwo hinziehen, oder soll da wirklich auch von langer Hand von irgendjemandem was inszeniert werden, denn die Szenen waren ja eindeutig. Also insofern, es gibt noch Nacharbeit, aber ich bin froh, dass sich das etwas beruhigt hat, das, was am Anfang in der Berichterstattung war wieder mal hysterisch und unsinnig. Auch die ganze Diskussion, links, rechts, Gewalt, das sind Kriminelle. Das sind ganz einfache Kriminelle, wie es beim IS ja letztlich auch Kriminelle sind. Und wir sollten aufhören, diese zu mystifizieren. Das ist bei den Hooligans so, das ist bei Nazi-Gewalt rechts, das sind auch Kriminelle und hier sind das genauso Kriminelle.
Kommen wir zu einem Thema, welches uns noch stärker in den nächsten Wochen beschäftigen wird. In 10 Wochen ist Bundestagswahl und da gibt es ja noch einen SPD-Kanzlerkandidaten namens Martin Schulz. Der hat nun seinen Zukunftsplan für Deutschland am Wochenende vorgestellt und die Kollegen vom Journalismus haben sich schon die ersten Themen rausgepickt. Digitalisierung, es muss mehr getan werden. Das wurde auch gestern nochmal im ARD-Sommerinterview bei Frau Merkel angesprochen. Sie hat zugestimmt. Glauben Sie, dass das jetzt eins der großen Themen wird im Wahlkampf?
Naja, Sie sehen ja schon, wie Angela Merkel darauf reagiert. Sie hat zugestimmt, sie hat bei dem Thema Hamburg, wo sie ja eigentlich sich präsentieren wollte als große Playerin, was sie auch in der Politik zweifelsohne ist. Als es dann ein bisschen schief gegangen ist, hat sie den Olaf Scholz an die Seite genommen und hat ihn sogar nach Frankreich mitgenommen, sagt, sei nicht so traurig, du musst nicht abtreten. Ich will nur sagen, sie hat eine unwahrscheinliche Sicherheit in ihrer Taktik, die Luft rauszunehmen aus diesen Dingen. Und es fällt dem Kandidaten der SPD sehr, sehr schwer, sich, sage ich mal, gegen sie abzusetzen. Fast bei jeder Sache, die halbwegs vernünftig klingt, sagt sie auch, ja, das müssen wir machen, das müssen wir sehen, wie wir das finanzieren. Das Dilemma der SPD ist, dass sie versuchen, die Kanzlerin, die natürlich über die vielen Jahre des Regierens mit Zahlen sich gut auskennt und immer auch versucht, natürlich sehr nüchtern die Dinge zu analysieren. Also sie kannst du nicht übertrumpfen, indem du noch besser rechnest und noch besser, sage ich mal, die Dinge herleitest. Das ist für den Oppositionsführer ein sicherer Weg in den Tod. Muss mehr poltern, der muss Kante zeigen, der muss klar machen, Geld ist da und es ist die Frage, wofür wir es ausgeben und sich nicht sozusagen auf diese Erbsenzählen einlassen. Da ist sie auf alle Fälle viel gewiefter und viel erfahrener. Und das ist das Dilemma von Scholz. Er kann sich einfach im Augenblick nach wie vor nicht absetzen. Nun, ich sage mal, es sind Ferien, der kurze, knackige Wahlkampf ab Mitte August, der wird zeigen, ob da noch Luft drin ist. Aber ich sehe
Ich wollte gerade sagen, glauben Sie denn, dass noch was Entscheidendes passiert? Ich meine, die Hoffnung stirbt zuletzt und es kann ja wirklich sein, man hat es ja 2005 gesehen, dass dann doch noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen wird.
Ja, sag ich mal, das ist nicht gelaufen. Für Angela Merkel ist ja schon allein der Zustand, dass die meisten Leute sagen, na ja, die schafft das wieder. Das mobilisiert nicht gerade die eigenen Leute. Das heißt also, natürlich muss da noch einiges gemacht werden. Da fällt niemandem was in den Schoß. Aber die große internationale Situation, das heißt Trump, Putin, diese ganzen Geschichten im Nahen Osten, die Türkei, das spricht alles dafür natürlich, dass die Leute Sicherheit haben wollen und das spricht für die Merkel. Das heißt, wenn sie jetzt keine Fehler macht, ist es sehr schwer für den Herausforderer, irgendwas Vernünftiges an ihr vorbei zu positionieren. Trotzdem, die Wahlen sind nicht gewonnen. 14 Tage vor der Wahl kann immer noch was passieren in dieser Welt, dass die Dinge total rumdreht. Schauen Sie mal, dieser große Flüchtlingsstrom 2015, der hat die Merkel im Zenit ihrer Macht getroffen. Alle, selbst die SPD hat ja überlegt, lohnt sich überhaupt noch einen Kandidaten aufzustellen. Das heißt, die ist so dominant gewesen, dann ist die abgestürzt aus diesen Höhen und hat sich wieder hochgearbeitet. Das heißt, in der Politik ist auch in den letzten 2-3 Wochen was möglich und wie schnell heute was in der Welt passiert und uns plötzlich das alles betrifft, tja, ich würde mal sagen, da hat sich wirklich in den letzten 15 Jahren einiges verändert.
Kehren wir zum Schluss nochmal ins beschauliche Thüringen zurück, in die Landeshauptstadt. Sie haben ja immer wieder auch hier im Espresso-Plausch thematisiert, der Anger, der an bestimmten Stellen eben gefährlich ist, weil eben bestimmte Leute sich da aufhalten am Angerbrunnen und andere Touristen und Erfurter bepöbeln. Da hat sich jetzt nun was getan. Also der Anger wird jetzt wirklich zum gefährlichen Ort von der Polizei erklärt. Das heißt, man kann jetzt da mehr tun. Ist es jetzt sozusagen der entscheidende Schritt schon in die richtige Richtung oder muss jetzt auch noch das Alkoholverbot kommen, was jetzt auch einmal wieder auf der Agenda steht?
Also wenn Sie mich fragen würden, würde ich das machen, weil natürlich das ein besonders sensibler Punkt in der Stadt ist. Und wir haben ja wiederholt das gesehen in Deutschland, das beste Beispiel, wir haben das ja mal diskutiert an dem Fall Bautzen, wo aus einer nichtigen Situation, aus einer Rauferei zwischen jungen Männern plötzlich etwas erwächst und du bist über Tage lang in der Tagesschau auf Platz 1. Das kann uns hier jederzeit passieren mit einem Milieu auf dem Anger, mit Alkohol, mit rohen, sag ich mal, Gewohnheiten, natürlich auch Rechtsradikalen, auch dazu kommend eine Rauschgiftkriminalität. All das ist ein Gebräu, das jederzeit explodieren kann. Und wenn man das weiß, und darüber haben wir uns wiederholt bei Radio Freie unterhalten, dann muss man sich nicht wundern und kann nicht hinterher sagen, ja, ich habe das nicht gewusst. Offensichtlich ist das jetzt auch durch in der Stadt, dass man sagt, sowas sollte man nicht züchten, diesen Biotop muss man trockenlegen, was nicht heißt, dass das Problem verschwindet in der Stadt. Da muss man sehen, wenn die sich dann an die Krämer Brücke verlagern, ist es nicht besser. Das heißt also, man muss das mit ordentlichem Druck so weit und klein halten, dass es nicht zu einer explosiven Situation kommen kann. Und das ist mit Blick auch auf die Burger und die ganzen Dinge, muss das gemacht werden. Wenn Sie sich das anschauen, Bahnhof ist immer zum Beispiel auch ein Milieu, in dem immer wieder Leute sich treffen. Da muss man auch aufpassen, dass man gegen alle, sagen wir, sonstigen Gewohnheiten sehr rigide ist an dieser Stelle. Und die, natürlich, wenn junge Leute sagen, ja, und da werden wir alle kontrolliert und so weiter. Und wenn ich da 3 Gramm Marihuana oder Haschisch in der Tasche habe, bin ich auch mit dran und so weiter. Ja, an so einer Stelle muss man aufpassen, dass man da nicht, sagen wir mal, gaffend herumläuft. Und insofern sage ich mal, kann ich nur verstehen und finde das auch richtig, wenn solche sensiblen Punkte anders behandelt werden, als es vielleicht in Erfurt Ort Nord irgendeine Brache ist.
Sagt Sergei Lochthofen hier im Espresso-Plausch. Ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche Ihnen jetzt natürlich eine schöne Woche.
Ich hoffe ja nächste Woche, Herr Rose, es kommt halt zurück. Fahrradfahren ist ja auch nicht ungefährlich.
Er ist ja nicht mehr der Jüngste, das darf man nicht vergessen.
Ja, und schöne Grüße an unsere Zuhörer. Wir freuen uns, wenn Sie trotz Ferien das nächste Mal bei uns wieder dabei sind.
Tschüss.
Tschüss.